Telepolis, das Online-Magazin, gibt es ab sofort auch im Podcast-Format. Willkommen zur ersten Ausgabe, sagt Dietmar Ringel. Und weil sich Telepolis nicht um Themen drückt, die umstritten sind und kontrovers diskutiert werden, haben wir uns zum Auftakt genau ein solches Thema rausgesucht, nämlich: Darf man Israel einen Apartheidstaat nennen? Gerade hat sich der Straf- und Völkerrechtler Professor Kai Ambos von der Universität Göttingen, der auch Richter am Kosovo-Sondertribunal in Den Haag ist, mit einem neuen Buch zu Wort gemeldet, in dem es eben um diese Frage geht. Erschienen ist es im Westend Verlag Frankfurt am Main. Es heißt Apartheid in Palästina? Fragezeichen. Schönen guten Tag, Professor Ambos.
Guten Tag, Herr Ringel.
Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es in Ihrem Buch kein einfaches Ja oder Nein auf diese Frage. Warum ist das so kompliziert?
Der Begriff der Apartheid, der wird natürlich wie viele andere Begriffe, zum Beispiel auch der Begriff des Genozid, oft sehr politisch verwendet. Ich nenne das populistisch verformt als Kampfbegriff. Und mir geht es ja nicht um diese Politisierung des Begriffs, sondern mir geht es um den Rechtsbegriff der Apartheid. Und der ist festgelegt in der Apartheid-Konvention von 1973 und später dann aufgenommen worden in das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, wo Apartheid ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Und danach hat Apartheid eben bestimmte Voraussetzungen. Und ich versuche in meiner Untersuchung diese Voraussetzungen auf die Situation im Westjordanland anzuwenden. Und das ist eben nicht so einfach. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, fällt es mir auch schwer. Ich bin da auch noch in einem weiteren Denkprozess, obwohl das Buch veröffentlicht ist, so eine klare Ja-Nein-Antwort zu geben.
Lassen Sie mich, bevor wir über den Apartheid-Begriff noch ein bisschen genauer sprechen, doch nochmal nachfragen. Sie sagen, von manchen wird das als Kampfbegriff verwendet. Und da stellt sich dann eben doch die Frage, besteht nicht die Gefahr, dass Antisemiten in Deutschland und auch anderswo solche Kritik an Israel verbunden mit dem Begriff Apartheid nutzen, um das zu beklatschen und sich auch dahinter zu verstecken?
Auf jeden Fall, diese Gefahr besteht und ich will auch nicht negieren, dass dieser Begriff, wie auch andere Begriffe gegen Israel mit antisemitischem Motiv in Stellung gebracht werden. Ich beschäftige mich ja in meinem Buch ausführlich mit dem Begriff des Antisemitismus und frage mich, inwieweit können wir das abgrenzen von einer berechtigten Kritik an einer bestimmten Politik Israels. Also das Schlagwort ist so, was man in der Antisemitismusforschung hat, völkerrechtlich oder menschenrechtlich begründete Israel-Kritik versus Antisemitismus. Und Antisemitismus als Kritik an Juden, weil sie Juden sind. Ja, das ist ja so diese klassische Definition des Antisemitismusforschers Brian Klug. Und die kommt ja auch zum Ausdruck in der Rede von der Frau Szczepski bei dem Holocaust-Gedenktag im Bundestag, wo sie gesagt hat, warum wurde das alles gegen uns gemacht? Weil wir Juden sind. Und das ist eben abzugrenzen von einer Kritik, die in einem bestimmten Realkonflikt, wie das ja auch Antisemitismusforscher nennen, basiert, also dem Konflikt Palästina-Israel im ehemaligen Mandatsgebiet Palästina und die sich auf völkerrechtliche oder menschenrechtliche Maßstäbe stützt. Aber wie gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass auch dieser Vorwurf antisemitisch motiviert ist.
Das ist ja jetzt nicht nur eine akademische Debatte, sondern hat auch eine ganz praktische Seite. Deswegen will ich nochmal nachfragen. Auf einigen Demonstrationen in Deutschland wurden zum Beispiel Plakate gezeigt mit der Aufschrift Apartheidstaat Israel. Und in Köln zum Beispiel hat die Polizei daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts auf Volksverhetzung eingeleitet. Wie ist das zu bewerten?
Das ist einerseits natürlich ist die Frage, ob da strafbares Verhalten vorliegt. Und da ist eben nicht der Antisemitismus an sich ja strafbar, entgegen dem, was zum Beispiel Herr Bröcker bei Herrn Lanz gesagt hat, sondern eben, wie Sie zu Recht sagen, Herr Ringel, die Volksverhetzung. Also das wäre der Tatbestand. Und die Volksverhetzung ist ja ein ganz spezifischer Tatbestand, der im Kern die Hassrede oder die Aufstachelung zum Hass gegen bestimmte Gruppen, insbesondere natürlich auch die Juden und die Negierung des Holocaust einschließt. Also der Tatbestand ist ziemlich groß und insofern ist es gar nicht so einfach, diesen Tatbestand anzuwenden auf eine reine Demonstration, selbst wenn die antisemitisch motiviert ist. Die andere Frage ist, ob solche Demonstrationen dann aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verboten werden sollen. Und diesen Kampf haben wir jeden Tag, also in jeder Stadt, Köln, Berlin, Hamburg, Frankfurt, wo dann eben Demonstrationen beantragt werden und dann die Städte entscheiden müssen, ob sie sie erlauben oder nicht. Und wenn dann eben solche Plakate kommen oder der berühmte Spruch "From the river to the sea", der ja auch immer dann oft kommt, dann stellt sich eben die Frage, wird es verboten? Und dann geht es zum Verwaltungsgericht und die Verwaltungsgerichte entscheiden dann durchaus unterschiedlich. Und das ist eigentlich die Situation, die wir derzeit in der Republik haben. Also manche Verwaltungsgerichte sagen dann, die Meinungsfreiheit, die Demonstrationsfreiheit hat hier Vorrang, weil nicht eindeutig antisemitisch, und andere sagen eben, die muss zurückstehen, weil eben eindeutig antisemitisch und damit dem inneren Frieden abträglich. Aber das ist immer sehr fallabhängig und sehr kasuistisch. Und was man eben nicht machen darf, dass man allgemein generell sagt, dieses Plakat X ist antisemitisch, weil das liegt auch daran, dass der Begriff des Antisemitismus gar nicht so klar ist. Ich habe es ja eben versucht, im Kern sozusagen zu definieren. Das ist jetzt quasi diese Kurzdefinition. Ich tue etwas, weil diese Person ein Jude ist. Und das ist der einzige Grund. Also sachfremde, diskriminierende Gründe bewegen mich zu meiner Haltung. Und natürlich, wenn ich sage, ich möchte, dass ein Landstrich judenfrei wird, zum Beispiel so eine Aussage, in dem Fall zum Beispiel Palästina, dann ist das natürlich antisemitisch. Aber es kommt immer sehr oft den Fall an, und insofern muss man jeden Fall einzeln, und da haben wir eben auch sehr viel Gerichtspraxis, müsste man jeden Fall einzeln untersuchen.
Sie haben ja auch viele Kontakte zu Wissenschaftlern in Israel. Was hören Sie denn von denen zum Apartheid-Vorwurf?
Ich habe auch in der Untersuchung eng mit israelischen Wissenschaftlern korrespondiert und habe ihnen auch den entscheidenden Teil meiner Untersuchung, die auch noch in Englisch erscheinen wird, in einer amerikanischen Rechtszeitschrift vorgelegt, weil ich das Letzte, was ich machen will, ist einen Vorwurf erheben und Kollegen, liberale Kollegen, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite, in der Hebräischen Universität in Tel Aviv, in anderen Universitäten in Israel und auch außerhalb Israels, jüdische Kollegen werfen mir dann vor, du hast hier einen antisemitischen Vorwurf erhoben oder einen unbegründeten Vorwurf. Und deswegen habe ich das auch den Kollegen vorgelegt. Und die liberalen Kollegen, die auch im Völkerrecht so tätig sind, die sich ja auch äußern öffentlich und die, man muss es sagen, in der Mehrheit, wenn nicht alle, natürlich kritisch zu dieser Regierung stehen, dieser Netanjahu-Regierung, die nehmen das schon ernst. Also die sagen nicht, das ist Antisemitismus, also wie Netanjahu ja im Grunde genommen alles, was sich gegen Israel richtet, als Antisemitismus abkanzelt, sondern sie nehmen es ernst und versuchen, sich damit innerlich auseinanderzusetzen, kommen dann auch zu anderen Ergebnissen, zum Beispiel der Amnesty International-Bericht, der ist ja auch hierzulande kritisiert worden, erinnern sich an einen Artikel von Meron Mendel in der Zeit zum Beispiel. Also da kann man dann drüber streiten inhaltlich, aber nicht auf der Ebene, du bist Antisemit, sondern wir nehmen das ernst als Vorwurf und versuchen uns eben mit unserem Werkzeug der Juristen, Juristinnen damit auseinanderzusetzen.
Ja. Lassen Sie uns jetzt noch ein bisschen genauer über den Begriff Apartheid sprechen. Sie haben das auch ausführlich beschrieben in Ihrem Buch. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ja eine besondere Form der Rassendiskriminierung. Aber was genau sind die Merkmale von Apartheid?
Es sind im Grunde drei Merkmale. Zum einen brauchen sie sogenannte unmenschliche Handlungen, also zum Beispiel Folter, willkürliche Festnahmen, vielleicht auch unrechtmäßige Tötungen. Zweitens müssen diese Handlungen im Rahmen eines institutionalisierten Unterdrückungssystems von einer rassischen Gruppe über eine andere stattfinden. Und drittens muss der Staat zum Beispiel oder das Kollektiv, was diese Maßnahmen durchführt, zu Erhalt dieses institutionalisierten Unterdrückungssystems agieren. Wir haben also diese drei Elemente.
Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was von dem trifft denn auf die Situation in den palästinensischen Gebieten zu, die von Israel besetzt sind? Also darüber reden wir ja ganz konkret, sprich das Westjordanland. Also wenn Sie diese Analyse vornehmen nach den von Ihnen genannten Kriterien, was kommt da unterm Strich raus?
Unterm Strich kommt raus, dass ich meine, dass die ersten beiden Merkmale vorliegen. Also wir haben unmenschliche Handlungen. Nennen Sie etwa die willkürlichen Festnahmen, nehmen Sie die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der palästinensischen Lokalbevölkerung, auch die gesamte diskriminierende Gesetzgebung und die Praxis, die es gibt im Westjordanland, gerade im Verhältnis lokale palästinensische Bevölkerung gegenüber den jüdischen Siedlern. Das zweite Element, dieses Unterdrückungssystem, das lässt sich eben auch nachzeichnen anhand dieses gesamten Herrschaftsapparats der Besatzung. Ja, also das würde jetzt zu weit führen, das im Detail auszuführen. Also ein Besatzungsregime hat natürlich Elemente per Definitionem der Herrschaft des Besatzers über die besetzte Bevölkerungsgruppe, aber das darf nicht zu einer Diskriminierung führen, sondern die Idee des Besatzungsrechts als Recht des bewaffneten Konflikts ist eigentlich, dass der Besatzer die lokale Bevölkerung schützen muss und er darf eben nicht seine eigene Bevölkerung ansiedeln und die dann noch privilegieren. Und das ist ja das große Problem der Siedlungspolitik seit 1967. Und insofern kann man dann im Ergebnis sagen, objektiv liegen schon die Merkmale eines Apartheid-Systems vor und das tragen auch sehr viele Organisationen mit, auch der Vereinten Nationen, auch lokale israelische Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel B'Tselem, auch Breaking for Silence, diese Organisation von Soldaten. Schwieriger ist es, dieses subjektive Element nachzuweisen, weil man dann ja, das ist so ähnlich und das ist das Interessante bei der Sache, wie die Frage des Genozids, ja, was ja jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt wird bezüglich Gaza. Da haben wir ja auch so ein subjektives Element. Also ich muss bei der Apartheid eben alle diese Handlungen machen, um dieses System aufrechtzuerhalten. Und es ist immer sehr schwer in der Juristerei eine solche Absicht nachzuweisen. Und da habe ich eben Probleme und sage, das kommt dann, müsste man eigentlich gerichtlich nachweisen und würde dann sehr auf einen konkreten Fall ankommen.
Jetzt sind Sie ja nicht der Einzige, der sich mit dieser Frage beschäftigt. Sie haben schon ein paar Bezüge hergestellt, dass auch andere da Definitionen vorlegen oder Überlegungen anstellen. Aber das ist ja auch Thema am Internationalen Gerichtshof. Da geht es um Gutachten. Vielleicht können Sie uns kurz mal erklären, was passiert da gerade? Wer hat die Anträge da gestellt? Und wie ist der Stand der Dinge?
Wir haben derzeit 3 Verfahren mit Bezug zu Israel. Das eine ist, wenn Sie so wollen, das Hauptverfahren, was die meiste Öffentlichkeit erregt hat. Das ist das Verfahren Südafrika gegen Israel, wo Südafrika Israel einen Genozid vorwirft, wegen des Gaza-Krieges. Das ist ein sogenanntes streitiges Verfahren. Und da gab es ja in 2 Fällen schon Anordnungen, die sogenannten Preliminary Measures des Gerichtshofs, und zwar fast einheitlich. Also da hat eigentlich nur eine Richterin dagegen gestimmt. Also es sind 15 Richter am Gerichtshof, also 14-1. Und dann gibt es eben noch Ad-Hoc-Richter, die die Staaten benennen. Und der israelische Richter, sehr angesehene Richter Barak, hat auch dagegen gestimmt. Aber das waren sehr klare, überwiegende Anordnungen. Und gerade jetzt in der letzten vom 28. März hat der Gerichtshof nochmal deutlich gemacht, dass Israel seine humanitären Verpflichtungen nachkommen muss und eben die Möglichkeit der humanitären Hilfe ermöglichen muss. Und das ist eigentlich ganz unumstritten, weil Israel ja jetzt Besatzungsmacht ist in Gaza und damit auch für die lokale zivile Bevölkerung in Gaza mitverantwortlich. Und an dieses Verfahren angeschlossen, und das ist das zweite streitige Verfahren, und das betrifft besonders Deutschland, hat Nicaragua Deutschland verklagt wegen der Unterstützung Israels und unter anderem auch wegen der Suspendierung der Zahlungen an die UNRWA, also die UN-Organisation für palästinensische Flüchtlinge, und hat einmal gesagt, damit leistet Deutschland Beihilfe zu einem Genozid, und zum anderen kommt Deutschland seinen Verpflichtungen aus dem Genfer Recht zur Achtung des humanitären Völkerrechts nicht nach. Und das dritte Verfahren ist dieses Gutachtenverfahren. Und da ist es deswegen interessant, weil diese Gutachten, das ist schon das zweite Gutachten zu Israel, wir hatten vor 20 Jahren das berühmte Gutachten zur israelischen Mauer oder zum Sicherheitszaun. Da ist der Antrag von der Generalversammlung der Vereinten Nationen gekommen. Und das ist natürlich die Welt, ja, also die 190 Staaten, die da mit ganz großer Mehrheit diesen Antrag, diese Frage gestellt haben in den Internationalen Gerichtshof. Und da geht's allgemein um die Praxis und Politik in den besetzten Gebieten. Und da kommt natürlich auch der Apartheid-Vorwurf zum Tragen.
Jetzt ist natürlich die Frage nach den Konsequenzen. Also wenn UNO-Gremien entscheiden, ja, Israel ist schuldig, Israel verletzt Völkerrecht, Israel wendet Apartheid-Methoden an, welche Konsequenzen hätte das?
Genau, das ist die entscheidende Frage und deswegen gibt es da auch durchaus Unruhe im politischen Berlin, wie vorher auch schon in den USA, in Washington. bei der ersten Entscheidung in dem Südafrika-Israel-Verfahren, weil die USA und Deutschland ja die Hauptunterstützer Israels sind und die vor allem die militärische Unterstützung im Wesentlichen aus den USA kommt, aber auch natürlich viel weniger relevant aus Deutschland. Und wenn man jetzt sagt, dass Nicaragua in irgendeiner Weise Recht bekäme, also das wären das wiederum nur vorläufige Maßnahmen. Wir sind wieder in dem vorläufigen Rechtsschutz. In der Hauptsache wird es 1-2 Jahre dauern, bis dann eine Entscheidung fällt. Da ist hoffentlich der Gaza-Krieg dann vorbei. Nicaragua beantragt natürlich sehr viel, wie Südafrika auch. Nicaragua beantragt zum Beispiel, dass Deutschland jegliche Unterstützung Israels einstellen muss. Und wie auch immer man jetzt zu der völkerrechtlichen Frage steht, ich glaube nicht, dass der Gerichtshof so weit geht. Ich glaube nicht, dass der Gerichtshof auch nicht im einstweiligen Rechtsschutz einen Staat verbietet, zum Beispiel Militärhilfe zu leisten. Und das andere Problem ist, dass natürlich dieses Nicaragua-Deutschland-Verfahren abhängt von dem Verfahren Südafrika-Israel, wo wir ja noch keine Sache in Entscheidung in der Hauptsache haben, sondern eben nur vorläufige Anordnung, also der Genozidvorwurf. Wenn der gegen Deutschland erhoben wird, dann macht das ja nur Sinn, wenn man gegen Israel diesen Genozidvorwurf bestätigt. Also das wäre sozusagen die Haupttat. Also das Hauptverfahren ist quasi, Israel begeht einen Genozid in Gaza, so der Vorwurf. Und nur wenn man das bestätigt, was noch nicht der Fall ist, kann man sagen, andere Staaten unterstützen diesen Genozid. Und insofern, da gibt es ja so eine Doktrin im Völkerrecht, dass gesagt wird, Israel wäre dann eine unentbehrliche dritte Partei und ohne Israel kann man das nicht entscheiden. Es kann also auch sein, dass der Gerichtshof in dem Nicaragua-Deutschland-Verfahren das prozessual sozusagen für unzulässig erklärt.
Also das klingt jetzt auch noch sehr hypothetisch natürlich, weil man nicht weiß, wie die einzelnen Schritte erfolgen werden, welche Entscheidung man da trifft. Aber es stellt sich natürlich auch grundsätzlich die Frage, was können die Vereinten Nationen, was kann Völkerrecht überhaupt bewirken? Wir erleben es ja gerade. Der UN-Sicherheitsrat hat eine Resolution angenommen. Die USA haben das ermöglicht, indem sie sich der Stimme enthalten haben, wonach eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gefordert wird. Aber Israel sagt, da machen wir nicht mit.
Genau, also das Problem, was Sie ansprechen, ist ja ein altes Problem, das Durchsetzungsdefizit vom Völkerrecht. Aber das Durchsetzungsdefizit vom Recht allgemein, sage ich dann immer als Gegenargument. Also wenn Sie eine Zwangsvollstreckung in Deutschland haben oder wenn Sie zum Beispiel Vermieter sind und wollen die Mieter kündigen, da sehen Sie auch, das ist ziemlich schwierig. Also Recht durchzusetzen ist immer schwierig und das ist hier eigentlich die Kernfrage. Und wenn man jetzt den Fall Gaza-Israel nimmt, dann sind es natürlich die Staaten, die die Verantwortung hätten, eine Nichterfüllung solcher Verpflichtungen, sei es durch eine Sicherheitsratsresolution begründet oder auch eine Entscheidung des Internationalen Gerichts. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Wir haben ja seit Jahrzehnten Entscheidungen gegen Israel von höchsten Gremien, also Internationaler Gerichtshof, auch zur Mauer zum Beispiel, hat der Gerichtshof gesagt, die Mauer verläuft im Westjordanland, die müsste also zurückbauen, da ist auch nichts passiert. Das müssen Staaten durchsetzen und der erste Staat, der in diesem Fall natürlich überhaupt in der Lage wäre, etwas durchzusetzen, ist die USA. Und die Antwort darauf ist natürlich nicht so schwer, wie es immer erscheint, denn die USA könnte natürlich, was ja Biden jetzt auch angedroht hat, einfach keine Waffen mehr liefern. Also wenn die USA tatsächlich die Waffenlieferung aufhört, dann wäre das ja eine Sanktion. Also letztendlich ist die Antwort von Staaten die Sanktionierung. Die Sanktionierung, wie wir sie gegen Russland ja machen, wegen des Ukraine-Kriegs. Also das ist die Antwort auf Verletzung von Völkerrecht. Staaten sanktionieren den Verletzerstaat. Ja? Und deswegen wird ja auch immer wieder dieses Thema der Doppelmoral, der Doppelstandards gerade bezüglich Gaza aufgebracht, weil man sagt, hier haben wir einen Staat, der, so leid uns das als Deutsche tut, immer wieder verurteilt worden ist, und zwar nicht nur von politischen Gremien, auch von gerichtlichen Gremien, internationaler Gerichtshof, aber trotzdem weitermacht und sich davon nicht beeindruckt zeigt. Und dann liegt es an den Staaten, und das sind eben wir, also erstmal die USA, Deutschland hat natürlich nicht so den Einfluss, aber Deutschland hätte schon auch Einfluss und dann müssten wir eigentlich auch Sanktionen verhängen. Also wenn wir sagen, wenn wir der Meinung sind, Israel verletzt Völkerrecht, müssten wir Israel auch sanktionieren, wie wir eben auch Russland sanktionieren.
Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Professor Ambos.
Sehr gerne, Herr Ringel.
Das war der Straf- und Völkerrechtler Professor Kai Ambos von der Universität Göttingen. Er war Gast im allerersten Telepolis-Podcast. Sein Buch Apartheid in Palästina, Fragezeichen, ist im Westend-Verlag Frankfurt am Main erschienen, kostet 25 Euro. Mein Name ist Dietmar Ringel. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.